Gott ist gut, Amen. Jo, sehr schön. Letzte Woche hatten wir einen sehr intensiven Gottesdienst gehabt zur Erntetank. Die Predigt möchte ich heute fortsetzen, ein bisschen anderes gemeint gedacht, aber gehört zu dem Alten dazu. Und ich möchte jetzt nicht die Alte wiederholen, die ist online, die könnt ihr gerne euch anhören oder sie nachher an die Technik anfordern. Heute Morgen möchte ich gerne über unser Lebendigsein sprechen. Und Lebendigsein ist ein ganz besonderes Thema. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ein lebendiger Christ sein, was jeden von uns sich darunter vorstellt. Ich wette, wenn ich jetzt das Mikrofon in der Runde herumgehen lasse, wird jeden von uns einen anderen antworten. Ja, vielleicht ich bete viel, vielleicht ich mache viel Lobpreis. Vielleicht ich tanze mit Flaggen oder ich mache 5-mal Lobpreis am Tag und 3 Stunden lang Bibel lesen und keine Ahnung was. Das gehört alles natürlich dazu. Und ich denke, dass jeden von uns sowieso ein Unikat ist. Sowieso. Und keiner von uns kann Gottes Herz so sehr berühren auf die Art und Weise, wie ein anderer Mensch das machen kann. Sprich, ihr kann das alle nicht wie ich und ich kann wie keiner von euch Gott berühren. Jeden von uns ist ein individueller Unikat vor Gott. Und das tut richtig, richtig, richtig gut. Ihr wisst, die ihr meine Geschichte schon länger wisst, als Teenager habe ich angefangen, bei der Erste Hilfe in Israel als Freiwilliger mitzuarbeiten. Später habe ich die Kurse gemacht und dann mitgearbeitet, also richtig auch Geld verdient. Und man hat uns dort beigebracht, dass wenn man zu einem Unfall kommt, wichtig ist immer, nach dem Atem zu schauen und nach dem Puls, nach dem Herzschlag. Atmet die Person, schlägt das Herz. Das sind die sozusagen die 2 wichtigsten Erstmale, die man in der Regel prüfen sollte. Und käme man zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten, okay, was ich sage, gilt jetzt nur für Israel. Ich weiß, Deutschland hat ganz andere Regeln für die ganze Welt, also vom Steuern über Polizeirechte und. Also ich heule, wenn ich denke an die Polizisten in Deutschland und denke an meinen Polizeidienst in Israel. Das ist eine ganz andere Geschichte, was wir durften und was die hier durften. Das ist 2 Welten. Also gut, man hat uns beigebracht, wenn man in einem Unfall zu einem Unfall kommt als Erste-Hilfe-Assistent, wo mehrere Beteiligten sind. Es gibt Leute, die verletzt sind und sie schreien und sie brüllen vor Schmerzen. Und es gibt die Verletzten, die ganz ruhig auf der Seite sind. Jetzt rat mal, zu wem werde ich zuerst gehen? Ganz genau zu die, die keinen Ton sagen. Logisch. Wieso? Weil die, die am Schreien sind, ich weiß, die haben Puls und sie haben Atem. Das ist israelisches Denken vom Erste Hilfe. So, wenn sie euch hier was anderes beigebracht haben, vergib ihnen und denk israelisch. Die, die am Schreien sind, du weißt, ihr Herz funktioniert, ihr Atemwege sind offen, ist ja kein Problem. Aber die, die ruhig sind, du hast keine Ahnung. Und wir wissen alle, dass ein Mensch, wenn der Herzstillstand kommt, wenn die Atmung nicht mehr funktioniert, wenn man nicht mehr atmet, höchstens nach 5 Minuten bleiben die Wiederbelebungschancen sehr schwach. Gelinge das nach 5 Minuten, und überlebt ein Mensch eine Wiederbelebungsaktion, eine Reanimation, in aller Regel überlebt man das mit richtig großen Schäden, so wie Halblähmung und keine Ahnung wieso, weil unsere Hirnzellen ernähren sich von Sauerstoff und die sind die einzigen Zellen in unserem Körper, die eigentlich nicht erneuerbar sind. Also wenn sie sterben, weil an Mangel von Sauerstoff sind sie tot und sie können sich nicht erneuern. Und deswegen bei länger als 6-7 Minuten verschwinden die Chancen und wenn, dann lebt man mit einer Behinderung. Ihr wisst, atmen muss man ja immer. Ja, man muss immer atmen. Bitte hör nicht auf zu atmen. Atme. Einfach atmen. Weiter atmen. Immer atmen ist gut. Und ich glaube, Gott hat uns einen Atem gegeben der Freude. Gott hat uns einen Atem gegeben seiner Wesen. Gott hauchte in den Menschen einen Lebensatem ein und der Mensch, sagt die Bibel, wurde lebendig. Und wir tragen irgendwo Gottes Leben, indem wir atmen, weil er in den Menschen hineingehaucht hat und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Diese Gestalt, diese Figur, was er aus Ton zusammengestellt hat, wurde eine lebendige Seele. Und Gott hat uns gemacht, damit wir auch Freude haben an ihm. Und ich sage noch einmal, das allerschönste Erlebnis, was man bei der Erste Hilfe macht, ist, wenn eine Reanimation gelingt. Das waren so die schönsten Momente, an denen ich mich erinnern kann. Neben Geburten unterwegs im Krankenwagen und so weiter. Das war schön für mich als Teenager zu erfahren, wie was passiert. Zum ersten Mal sehen, einfach schön. Aber das Allerbeste war tatsächlich, wenn eine Reanimation gelungen war. Das war richtig mega. Warum? Du kommst an die Stelle, in Minuten bist du am Unfallsort oder am Geschehensort. Eine Person ist tot, alle heulen, alle schreien, alle reißen Haare und Kleider und keine Ahnung was. Und du kommst gestresst rein, zu dritt, zu vier, zu fünf, manchmal sogar zwei Krankenwagen, wie auch immer, mit allen Equipment, was gerade nicht so ganz leicht ist, Monitor und Schocker und was weiß ich was, die ganze Erste-Hilfe, Tragetaschen und so fort und so weiter und so fort. Und du fangst an zu reanimieren und natürlich, die Arbeit ist verteilt auf die ganze Assistentin, jeder macht was, damit das schneller geht. Und sobald du diesen Monitor anschaltest, hast du erstmal einen Strich, so ein Piep, so eine durchgezogene Linie. Sobald du Schocke gibst, sobald du Herzmassage machst, fangst du ein bisschen diese gerade Linie auf unserem Monitor, diese grüne Linie, so fang ein bisschen nach oben zu springen. Und irgendwann mal klappt das. Und ich weiß es nicht, ob man das genauso auf Deutsch nennt. Wir sagen aber, wenn das Herz wieder pumpt und funktioniert und die Atemwege wieder am Laufen sind, sagen wir, der ist wieder in Sinus. Sagt man das auch auf Deutsch so? Sinus? Wir haben ihn in Sinus. Also er ist in Sinus. Und wenn er tot ist, dann sagen wir, er ist X. So war das bei uns in Israel. Und dann hatten wir die Zentrale gefunkt, bitte bestell Polizei zu diesem Haus. Wir reden hier von X. Das heißt, also die haben dann über Funk verstanden, die Person ist tot. So. Ich glaube, dass wenn Gott unser Herzen berührt und Gott unser Herzen in Sinus bringt, in sein Sinus, dann erfüllt er unser Herz mit Freude. Er erfüllt unsere Herzen mit Freude. Ich war letzten Januar in Israel in einem Konferenz. Und das hat mein Herz total berührt. Ich war in Israel, in Jerusalem, eine Woche lang. Ich war dort eigentlich als Teilnehmer und gesandt von unserem Vorstand, von der Volksmission, als Vertreter der Volksmission dort einfach, um unseren Bund zu präsentieren, unseren Verein zu repräsentieren. Und ich habe dort ein Zeugnis gehört und einen Song dazu gehört, der mich total begeistert hat, nämlich als unser Botschafter in Israel, Jürgen Bühler, auch krankerkrebt war und die Diagnose kam und er leitete alle Pastoren zu sich nach Hause ein, kam ein Sänger aus den USA namens Steve, wie hieß er? However. Und der hat ein Klavier daheim und er fing an, einen Song zu spielen. Ich habe es einmal unserer Jugend gezeigt, die sind ausgeflippt, das war richtig gut. Nächsten Tag, Timmy, wie war das Song noch einmal? So fünfmal auf WhatsApp. Das war richtig, richtig gut. Und es ging um einen Fluss der Freude Gottes, der fließt und Begeisterung in uns auslöst. Ein Fluss Gottes, der fließt, ein Strom Gottes, der fließt und Begeisterung hervorruft in Gottes Stadt, in seinen heiligen Ort, in seinen heiligen Wohnort. Und darüber möchte ich heute euch gerne auf diese kleine Reise mitnehmen. Lesen wir zusammen. Psalm 46, 5. Ein breiter, mächtiger Strom belebt die Stadt Gottes, die Wohnung des Höchsten, den heiligen Ort. Ich habe mir gewünscht, es gibt so schön wie auf Englisch. Auf Englisch wird das ein bisschen anders gedrückt und dieser Bruder hat es einfach natürlich auf Englisch gesungen, das Lied ist gar nicht so neu. Und auf Englisch hört sich dieses Wort in der King James Version folgendes an. There is a river that streams, whereof shall make glad the city of God, the holy place of tabernacles of the Most High. Es gibt ein Strom von Freude, der einfach von Gottes Thron fließt, und begeistert die heilige Stadt, den Wohnort des höchsten Gottes. Und natürlich, wenn wir im alttestamentlichen Sinne über sowas reden, reden wir, dass dieser Strom vom Himmel fließt in den Tempel hinein, wo Gottes Gegenwart allein für Priester bestimmt war. Wenn wir vom Neuen Testament reden, reden wir, wisst ihr nicht, dass eure Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in der der Heilige Geist wohnt, in dem Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in uns wohnen. Oh, Halleluja! Wissen wir nicht, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass der Heilige Geist in uns wohnt? So, wenn ich dieses Lied heute singen würde, werde ich sagen, es gibt einen Fluss aus Gottes Thron, der fließt und begeistert sein Volk. Der fließt und begeistert seine Gemeinde. Der fließt und begeistert seine Kinder. Der erfüllt und überflutet ihr Herzen. Es gibt einen Fluss von Freude und einen Fluss von Gnade. Wenn der einmal dich erreicht hat, mein Freund, bist du anderes, weil Gottes Gegenwart Freude, Frieden und Gerechtigkeit. Daraus besteht sein Reich, sagt die Bibel. Freude, Frieden und Gerechtigkeit. Halleluja. So, wenn einmal Gottes Fluss in dein Leben hineingekommen ist und einmal dieser Freudenfluss dein Herz erfüllt hat, da bist du nicht mehr dieselbe. Warum? Weil Gottes Freudenfluss ändert alles in unser Leben, ändert alles in unserer Gesinnung, ändert alles in dem, wie wir bewerten, wie wir denken. Wenn wir von Gottes Freude getrieben sind, dann haben wir keine Angst, mit Gott Schritte zu gehen. Haben wir keine Befürchtung, gewisse Risiko einzugehen? Haben wir keine Befürchtung, keine Angst, gewisse Dinge für Gott im Glauben zu tun? Oh, ich vermisse diese Christen, die mir irgendwelche Zeugnisse erzählen. Hey, ich wusste nicht wie, aber im Glauben habe ich den Schritt getan und Gott hat mir... Oh, Halleluja. Ich vermisse diese Zeugnisse. Wir waren 20 Leute, wir haben nur 100 Euro in jedem Gottesdienst gesammelt und Gott hat gesagt, bau den Projekt, der 3.000 Euro oder 30.000 Euro kostet und wir haben es geschafft. Von wo das Geld kam, habe ich erlebt alles. Ich vermisse, dass Gottes Freude uns so sehr erfüllt und so sehr bombardiert, dass wir sagen, yo, Gott, du kannst das mit uns tun, du kannst uns gebrauchen, du kannst was durch unser Leben tun. Letzte Woche habe ich das Zitat von unserer Techniker, den ihr demnächst kennenlernen werdet, wo einfach mir ein Angebot hier gemacht hat und mich gefragt hat, sag mal, was bringt ihr Eigenleistung, was mache ich selber und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, wir schauen mal. Dann hat er mich eine blöde Frage gestellt, hat er gesagt, arbeiten die Leute bei euch mit den Händen oder glauben sie nur? Und ich habe euch gesagt, ich bin eine Minute oder eineinhalb oder zwei einfach stumm geblieben. Was soll ich denn mal sagen? Weil irgendwo wusste ich blitzartig, dass in 3 Wochen spätestens, wenn er kommt, wird er sehen, ob wir glauben oder ob wir auch mit den Händen arbeiten. Und ich durfte ihm erzählen, dass wir beides haben, beides. Wir haben beides. So ganz scheiße, sollte er das gefragt haben. Ruhe da. Wir haben beides. Wir haben die, die glauben und die richtig auch mit den Händen arbeiten. Und dafür sind wir vom Herzen dankbar, extrem dankbar. Diese Exemplare haben wir in der Vergangenheit gesehen und werden wir in die Zukunft sehen. Treue Menschen, die ihr alles gegeben haben in Gottes Reich, die für Gottes Reich in diesem Haus geackert haben und noch ackern werden. Wir haben gesehen, treue Menschen, die richtig stundenlang nach ihrer Arbeit ja gemacht und getan haben. Und ich sage dir, ohne solche treuen Menschen gibt es hier kein Leben, ganz einfach. Alle Ehre und alle Achtung euch allen in allen Bereichen. Manche Bereiche sehen wir, andere Bereiche sehen wir nicht. Es gibt Leute, die im Backstage arbeiten, die sehen wir kaum. Aber die sorgen dafür, dass wir im Internet gefunden werden. Oh, Menschen, die Stunden hinterm PC hocken, um einen Flyer für den Gottesdienst zu entwerfen, um ein Plakat zu entwerfen für die nächste Predigt. Wir sehen sie und ihre Arbeit gar nicht. Du siehst die gar nicht hier vorne auf der Bühne. Aber ohne diese Menschen... Es ist langweilig, tot langweilig. Glaub mir, wir haben Menschen, die wir kaum sehen, die hocken hinterm PC und machen die ganze Abrechnung und die ganze Buchhaltung. Wir sehen sie nicht hier vorne, aber ohne ihnen sind wir tot. Alle Achtung und alle Ehre, all denen, die sagen, hey Gott, wir sind dabei. Aber ich habe auch gesagt, Stillstand ist ein Rückstand. Und deswegen noch einmal ein ganz nettes Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Das Leben gehört den Lebendigen an und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein. Yamma mia. Das Leben gehört den Lebendigen an und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein. Was du Veränderung beginnt nicht bei deinem Nächsten, und nicht bei der nächsten Gruppe und nicht bei dem nächsten Arbeitsbereich. Veränderung und Wechsel beginnt bei uns. Bei mir selber, bei dir selber, jeden bei sich selbst. Ich kann nichts für dein Leben verändern. Ich kann nur mein Leben verändern. Ich kann dir einen Impuls geben, der dir für dein Leben nachdenklich machen konnte. Aber die Entscheidung zur Veränderung und zum Wechsel triffst du. Und nicht nur Entscheidungen treffen, da wird man mit dem Gedanken schwanger. Aber ewig schwanger muss man nicht bleiben. Irgendwann mal muss auch Entbindung geschehen, damit das Baby auf die Welt kommt. Und deswegen ist es deine Entscheidung, allein deine Entscheidung und deine Schritte, die du machst, um voranzukommen, um mit gewissen Wechsel hineinzukommen. Ich muss einfach an Gott denken und was für eine Wechsel und was für Erneuerung Gott bei uns alles macht. Nämlich, Gott ändert unsere Lebensgrundsätze. Also manchmal denke ich, Gott, du hast doch das Leben designt, warum denkst du immer verkehrt rum? Wenn ich so sein Wort lese, denke ich, Herr, du hast doch das Ganze designt und gemacht. Wieso verdrehst du alles immer? Was meine ich damit? Zum Leben, was brauchen wir? Geld, Auto, Haus, Konto, Sparkonto am besten, wenn er dicker ist, desto besser. Wir brauchen gutes Essen, gute Urlaubsziele, vielleicht ein paar Klamotten, ein schönes Wegele und so weiter und so fort. Und Gott denkt, hey, wenn ihr leben wollt, sollt ihr sterben. Huf. Wir denken, je mehr wir Zweige und je mehr wir Arbeitsbereiche in die Gemeinde machen, desto besser und schöner unsere Gemeinde wächst. Jesus vergleicht der Gemeinde mit einer Rebe und er sagt, damit die Rebe wächst, muss die geschnipselt werden. Zack, 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 unter die Schere. Da muss sie abgeschnitten werden und beschnitten werden, damit die stärker wächst und damit die besser wächst und Frucht trägt und diese Frucht bleibt. Wir wollen immer mehr Wachstum, Gott will abschnipseln. Die Chemie und Biologie des Himmels ist komplett anderes. Ist komplett anderes. Aber eins trifft diese Gottesfluss der Liebe und der Freude, dein und mein Herz, haben wir von solcher Veränderung überhaupt keine Angst. Sondern wir sagen, Herr, je mehr, desto besser. Und Gott gibt uns mehr, er hat nichts, uns wegzuhalten, wenn wir bereit sind, mehr zu nehmen, wenn wir bereit sind, mehr uns zu öffnen und sagen, Herr, du darfst gerne bei mir, du fangst gerne bei mir an, ich bin bereit, diese Lebensgrundsätze, Veränderungen auf mich ergehen zu lassen. Ich werde das einfach annehmen und dann lebe ich in diesem Strom der Freude Gottes, weil dieser Fluss der Freude gibt und der begeistert, der macht lebendig die Stadt Gottes, das sind wir heute, 2018 nach Christus. Das bist du. Jeden von uns ist ein Haus Gottes. Jeden von uns ist eine Wohnung des Heiligen Geistes. Und Gott möchte diese Lebens- und Freudestrom einfach fließen lassen zu uns. Er will diese gute Veränderung an uns bringen. Und er will, dass wir uns freuen wissen in jeder Zeit. Und ich sag dir, das ist eine Kraft des Glaubens. Das ist eine Kraft des Glaubens, wenn wir uns freuen können. In jeder Zeit, in jeder Situation. Natürlich gibt es unerfreuliche Situationen, unerfreuliche Diagnosen. Und Gott sagt nicht hier in sein Wort, hey, wenn ihr die X-Diagnose bekommen habt, huckt euch und lacht mal zusammen. Entschuldigung, das ist zu krank. Mit freut euch in allem, meint Gott, habt Zuversicht in mir in aller Situationen. Und diese Zuversicht, diese innere Überzeugung, Gott steht zu meiner Seite. Freunde, das ist das, was dieser Freudenfluss auch fließen und wirken lässt. Schau mal, die bekannteste Bibelstelle, Philipper 4,4, die kennt ihr alle. Paulus hockt im Gefängnis und wartet eigentlich, dass sein Kopf abgehakt wird. Eigentlich, er weiß, er ist am Ende. Und dann sagt er die Gemeinde in Philippi, Freunde, freut euch im Herrn alle Zeit. Er sagt ja doch im Herrn. Alle Zeit. Immer. Wiederum will ich sagen, freut euch. Wie kann man sich freuen mitten in den Schwierigkeiten? Das ist eben diese Zuversicht in uns, die in uns tief hineinsitzt, die in uns ruft, Mensch, du bist geliebt. Mensch, du bist gewollt, du bist teuer erkauft, du hast das ewige Leben. Hör auf zu jammern, steh auf, schüttel Ärger aus deinem Schoß runter und fang an wieder für Gott zu leben. Wenn ihr was Lustiges sehen wollt, ihr geht auf YouTube und ihr sucht da in der Suchleiste einen Song, der heißt, wie heißt das? Körperzellen Rock. Also Rock'n'Roll. Körperzellen Rock. Und es gibt tatsächlich eine Gesellschaft in Köln, so wie eine Art Beratungsunternehmen. Von denen gibt es auch etliche Videos auf YouTube zu sehen. Schreib einfach mal bei dem Suchbegriff Gedanken tanken und dann kommen sie. Und die haben so immer Impulse zu verschiedenen Themen. Einfach mal die säkulare Seite zu hören, hat mir gut getan. Und dass ich mal weiß, was sie denken. So, ein Professor oder ein Doktor von denen sucht nach Leben und nach Glück im Leben und er wollte ein paar Tipps dazu geben und er stößt auf YouTube auf dieses Körperzellen-Rock-Lied. Ohne Scherz. Vor ein paar hundert Leute im Saal lässt er dieses Video abspielen und das singt irgendwie eine Gruppe und das sah so wie in eine Gemeinde aus und ich denke, ich weiß sogar, wo die Gemeinde ist, aber lass mal nichts liegen, es ist unwichtig, wo 3-4 Sänger vorne stehen und singen, jeder Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle ist voll gut drauf und fühlt sich wohl. Jeder Zelle an jeder Stelle ist voll gut drauf. Das Lied, das müsst ihr mal sehen. Und jetzt pass auf, sie geben dieses Tipp für den Menschen, für Führungskräfte von Unternehmen. Also vor ihnen sitzen so keine gelangweilten Menschen, die gerade eine Lachnummer brauchen. Vor ihnen im Publikum, das Publikum sind Unternehmensführungskräfte. Richtig intelligente Menschen, wenn du so willst, die sitzen vor diesen Typen da, vor diesem Doktor und sie hören diesen Quatsch an. Und er sagt ihnen, hey, pass auf, wenn du das jedes Mal hörst, das hat mir ein Ohrwurm gemacht und dann kam irgendein Nachbar oder was weiß ich, wer auch immer mit Arbeiterschaft gestresst hat und ich habe angefangen, mir zu singen, jede Körperzelle ist glücklich, jede Körperzelle fühlt sich wohl, jede Zelle an jeder Stelle ist voll gut drauf. Oh, und das habe ich mir wiederholt, ein paar Mal. Und dann ging der Stress von mir weg und ich dachte, alter Schwede, ich kann einen besseren Trick. Also Körperzellenrock, das müsst ihr euch mal hören auf YouTube und dann ist das ein Ohrwurm auch bei euch. Und jedes Mal, wenn ihr gestresst, Freunde, oder du siehst, wie Menschen das machen. Es gibt sogar ein zweites Video von demselben Unternehmen, wo eine Frau, das macht so in einem Zeltversammlung, keine Ahnung, und sie macht das tatsächlich mit den Leuten. Sie singt das. Sie sieht so esoterisch gehaut, auch so mit goldenen Kopftuch so gebunden und komische Kleider. Das sieht so hippie-mäßig aus. Und sie bringt diese Unternehmungsberater und diese Mitarbeiter vom Unternehmen diesen Song echt bei. Auch mit Bewegungen. 6-mal Zelle meines Körpers ist glücklich und keine Ahnung was. Und sie machen Bewegung. Alle 200 Leute. Stell dir vor. Sie machen sowas, um glücklich zu sein. Und wir haben einen Strom der Freude Gottes, der 24/7 am Fließen ist, aber wir merken dem nicht mal. Du musst nicht mal Bewegungen machen, jeden Körper ist glücklich und jede Zelle fühlt sich wohl und voll gut drauf. Und nein, das macht schon Gott für uns. Das müssen wir nicht mal aktivieren. Das ist schon aktiv für uns durch Gottes Geist und durch Gottes Gnade. Freut euch im Herrn alle Zeit, sagt er. Und abermal sage ich euch, freut euch. Entscheidet euch für die Freude. Ich sage noch einmal, Paulus sagt diese Worte, während er im Gefängnis hockt und wartet, dass er abgeköpft wird. Tage noch nur, Stunden vielleicht, und sein Kopf wäre in die Luft geflogen. Und er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Nein, er hatte keine gerade seinen Superstar-Auftritt auf die große Bühne mit 2 Millionen Menschen, die sich gerade bekehren werden, wie die Evangelisten heutzutage. Nein, das hatte er gar nicht. Der saß gefesselt im Gefängnis, vielleicht ein paar Ratten und Mäuse liefen an seine Füße vorbei. Und er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermal sage ich, freut euch. Das ist doch schön, oder? Halleluja. Während ich meine Predigt vorbereitet habe und denke an das Ganze, kam mir folgender Satz im Kopf. Ich fand ihn cool. Wenn Gottes Freudenströme zu uns und aus uns fließen, bewässern wir unsere Umgebung. Yo. Wenn Gottes Freudenströme zu uns und aus uns fließen, bewässern wir unsere Umgebung. Wir bewässern unsere Umgebung. Geistlich gesehen, egal wie, du könntest in einem schönen Schweiz wohnen, leben, da wo alles grün und gelb ist und das kann so grün neben dir sein. Wenn du ein Kind Gottes bist und deine Umgebung nicht ist, ist um dich herum eine Wüste. Eine geistliche Wüste, aber die du bewässern kannst. Wer mal nach Israel kommen wird, Israel zum größten Teil ist immer noch Wüste. Aber Gott hat gesagt, ihr würdet die Wüste wieder lebendig machen und grün werden lassen. Und das passiert heute in Israel. 70 Jahre später, Freunde, ihr müsst sehen, was aus diesem dürren Land passiert ist, weil Gott zu seiner Verheißung steht. Weil Gott zu seinem Wort steht. Ihr müsst mal mit nach Israel kommen. 5 Plätze habe ich noch. Wer noch nicht angemeldet ist und will mit, bitte tragt euch heute noch ein, weil einige Anfragen sind im Laufen. Ja genau, schub's noch einmal, ich habe es gesehen, das ist gut. Wenn Gottes Freudenströme zu uns und aus uns fließen, bewässern wir unsere Umgebung. Wie machen wir das? Wir bewässern unsere Umgebung, indem wir mit Gottes Freude und Dankbarkeit das tun, was wir tun. Wie begießen wir die Wüstenzeiten? Indem wir durch Gottes Freude mit sehr viel Dankbarkeit, wir sagen, danke Herr. Ich weiß, ich gieße gerade in der Wüste, wo eigentlich nichts wachsen darf. Aber Gott, weil du mittendrin bist und weil dieser Strom des Wassers von dir kommt, oh Halleluja, oh, da wird was ganz, ganz Schönes wachsen. Ich musste kurz lachen, weil nach paar Jahren, nachdem die Juden das Land übernommen haben und das Land richtig nach und nach bebaut haben, irgendwann mal war der Orangenexport so groß in Israel. Die Jaffa-Orangen haben auch vor ein paar Monaten bei uns verkauft. Wisst ihr, die sind richtig gut, richtig lecker. Übrigens, hier waren sie ein bisschen klein. In Israel sind sie doppelt so groß. Gut, Export-Import-Geschichten, ihr wisst schon. Aber bleibt israelische heilige Ware. Wir hatten viel zu viel Orangen zum Exportieren. Und was ich euch jetzt erzähle, ist wirklich eine Geschichte, die zu Israel gehört. Das ist kein Hollywood, das ist kein Scherz, das ist kein Witz, das ist wirklich so. In Nazareth haben die Russen damals einen riesen Pilgerhaus gebaut für russische Pilger. Richtig riesengroß, da wurde später zur Schule, heutzutage ist das ein Polizeizentrum, also richtig eine riesengroße Gebäude, steht fast mitten in der Stadtmitte von Nazareth. So, als die Juden das Land etabliert haben, sie wollten diese Gebäude haben und haben bei den Russen gefragt, wie viel wollt ihr für haben, wir kaufen euch das ab, egal wie viel das kostet, ob ihr mir glaubt oder nicht. Diese Gebäude wurde den Juden gegen ein paar 100 Kilo Orangen gegeben. Wir haben Riesengebäude für ein paar Kisten Orangen bekommen. Ist das nicht geil? Oh, wir handeln doch gerne. Gebäude gegen Orangen, wer hat was dagegen? Die Russen haben Kälte, keine Orangen, wir haben leckere Orangen und Gebäude. So, die bewässern das Land und Gott schickt seinen Segen dazu. Und das ist das Gute an der Sache. Wenn wir das so tun, gibt Gott auch seinen Segen dazu. Und ich möchte gerne an dieser Stelle ein paar Bibelverse lesen, die wir auch in den letzten Wochen kurz reingeschaut haben. Heute ein bisschen mit anderen Schwerpunkt dazu. Ich lese aus dem 2. Korinther Kapitel 9 die paar Verse von 6 bis 11. Das heißt dort, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Letzte Woche haben wir über diese Tun-Ergehen-Theologie gesprochen und gesehen, wie Paulus auch Bezug drauf nimmt. Wenn ihr tut, dann geht's euch so und so. Und das ist zum Beispiel einer dieser Verse. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Sparsam sät ist tun, sparsam ernten ist ergehen. Und er nimmt hier Bezug zu den Korinthern und sagt das auch. Und dann geht er weiter und sagt, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Erntedank, Erntetank. Oder besser gesagt, Erntedank, vollen Tank. Einen fröhlichen Geber, merkt ihr dieses Fröhlich, habe ich extra mit Rot gemacht. Weil diese Freude zu geben, dafür können wir nicht. Warum? Weil der Fluss Gottes fließt in uns hinein und belebt und begeistert seine Stadt. Das sind wir. Dieser Fluss des Himmels kommt in uns hinein und wir sind begeistert bei unseren Gaben und bei unserer reichen Saat. Es begeistert uns total. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wow. Hey, schau mal, wie segenreich Gott in uns sieht. Schau mal, wie großzügig Gott in uns investiert. Gott aber gibt uns jede Gnade überreichlich, mehr als wir überhaupt ertragen können, haben wir Gnade über Gnade über Gnade bekommen. Wieso? Damit wir genug haben, und zwar alle Zeit und überreich sind. Nicht an Euroscheine, sondern an jedem guten Werk. Willkommen auf unsere Baustelle Ende Dezember und Anfang Januar. Du bist gesegnet, um mitzuarbeiten. Ist das nicht cool? Doch. Ich freue mich schon. Riesig. Richtig. Und jetzt pass auf. Geht's weiter. Er hat keine Gnade mit der Gemeinde dort. Wie geschrieben steht, jetzt pass auf. Er hat ausgestreut. Oh, das gefällt mir. Er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Er hat ausgestreut. Ich dachte mir, Alter, wie schön ist das, wenn wir so ausstreuen können. Weißt du, ich liebe das so, wenn der Opferkorb so an uns vorbeiläuft. Ich nehme das jetzt mal her. Und so ganz heimlich wollen wir einfach so rein, dass der eine neben uns nicht sieht, was wir reingestellt haben. Und es ist immer blöd, wenn man den Korb als erstes bekommen hat, weil man der Nächste weiß, wie viel du gegeben hast. Das ist doch nicht doof. Wir müssen irgendeine Deckung herschaffen, oder? So, wir arbeiten dran. Und stell dir vor, wir gehen so vorsichtig rein und Gott nimmt das Ding und er streut. Gott streut. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Hey Gott, hey, guck mal kurz deinen Nächsten an, tipp ihm so auf den Schultern und sag ihm, hey, Gott ist über dein Leben so verschwenderisch. Gott ist so verschwenderisch für dich. Er hat ausgestreut. Gott hat an nichts gespart, er hat ausgestreut für dich. Oh, Halleluja, das macht doch Spaß, oder? Gott hat nicht gespart. Ich denke, Gott war in allem Schwabe, aber nicht in sein Geben. Er hat ausgestreut. Er hat nicht gespart. Stell dir vor, wir streuen aus in unserer Hingabe zu Gott. Und wir sparen an nichts. Wieso? Er hat uns schon überreich gemacht durch die Gnade, haben wir gelesen, für jeden guten Werk. Er hat ausgestreut. Halleluja. Und als das Ganze nicht genügen würde, der aber Samen, der reicht den Seemann und dem Brot zur Speise, wird eure Saat da reichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Halleluja. Er hat uns die Saat zum Brot gegeben. Wir können nichts dafür. Und zwar richtig, richtig reichlich. Ja, sogar, dass wir fruchtbar wirken. Ja, sogar, dass wir fruchtbar sind. Ja, sogar, dass wir richtig Ertrag bringen können. Ja, sogar, dass wir mit unserem Leben schwachen Menschen ihm ehren und verherrlichen und ihm großartig darstellen. Allein mit unserem Dasein. Ist das nicht schön, was Gott alles für uns ausgestreut hat und was Gott mit uns durch diese Freudenfluss, oh Halleluja, aus uns macht, das ist doch wunderschön. Ich liebe diesen wunderbaren Gott. Ich hoffe, du auch. Und ihr werdet in allem reich gemacht. Jetzt kommt die Verheißung. Nachdem wir verstanden haben, wir wollen reichlich sehen, wir bekommen von ihm alles. Wir sind seine geliebten Kinder. Er streut aus für uns, ohne zu denken, ohne Wenn und Aber, ohne dass wir irgendwas vorgeleistet haben, ohne dass wir Kontoauszüge vor ihm gelegt haben und er bei der Schufa gefragt hat. Er streut schon aus. Er braucht keine Schufa-Genehmigung, um dir zu geben. Ich habe euch letzte Woche gesagt, egal wie viel du und ich geben können, egal wie viel, wir Menschen, wir können Gott nie überbieten. Vielleicht noch einmal mir zuliebe, sag mal deinem Nachbar, du kannst Gott nicht überbieten. Sag ihm so richtig, guck ihm so böse in den Augen und sag, hey, du kannst Gott nicht überbieten. So richtig, richtig fies drauf, so richtig, du kannst Gott nicht überbieten. Kapier es, du kannst Gott nicht überbieten. Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Freigebigkeit. Pass auf, er macht uns reich zu Freigebigkeit. Freigebigkeit bedeutet, ich gebe viel und gerne, ich streue aus, ohne Wenn und Aber, ohne zu denken, habe ich genug. Ich bin einfach voll begeistert und deswegen, mein Herz fließt, meine Finanzen fließen, meine Zeit fließt, mein alles in allem fließt. Warum? Ich bin reich gemacht durch ihn, um freizügig zu werden, um großzügig zu werden, um richtig großherzig zu sein und mit Herzen und vom Herzen richtig zu geben, weil Gott mir reich gemacht hat. Halleluja. Und das ist seine Gnade über uns. Das ist seine Liebe zu uns, die uns reich macht. Wo stehen wir, Freunde, mit unseren Gedanken und Gefühlen und unseren Rechnungen? Vor ein paar Wochen haben wir hier Mathe gelernt, so, es ist so Geistesmathe. Wisst ihr noch? 1 + 1 = 1. Oh, da habe ich ein paar Jünger hier, die folgen nach. Das ist ja wunderschön. Seine Rechnungen sind komplett anderes. Seine ganze Mathematik, Physik und Chemie, die entsprechen die irdische überhaupt nicht. Er hat ganz andere Gedanken.